Ja, ich bedanke mich für die Einladung beim AStA, beim Referat für Ökologie. Und ich habe ein paar Thesen zu dem Thema vorbereitet. Ich muss die nicht unbedingt am Stück vortragen. Wenn wir gleich in die Diskussion anlässlich der einen oder anderen These kommen können, ist es mir auch sehr recht und es ist ja in dem kleinen Kreis hoffentlich auch keine Scheu, irgendwas hier gemeinsam zu diskutieren. Deswegen sitzen wir hier zusammen, dass man mal vielleicht eine etwas andere Sicht auf die Dinge kriegt, wie sie einem in der Öffentlichkeit anlässlich dieses Vorfalls in Japan und Konzepte für eine künftige Atompolitik diskutiert werden. Der Anlass, der traurige Anlass des Vortrags ist ja allenthalben bekannt. Im japanischen Fukushima ist wieder einmal eingetreten, wovor die Gegner der Atomenergie schon seit 40 Jahren warnen. Im Gefolge eines sehr starken Erdbebens und einer Tsunamiwelle sind mehrere Atommeiler in Japan außer Kontrolle geraten. Danke. Einige sind explodiert, einige mehrmals explodiert. Es wird sehr viel Radioaktivität freigesetzt. Teile Nordjapans sind vielleicht auf Jahrzehnte oder länger unbewohnbar und unbenutzbar, keine Landwirtschaft mehr möglich. Die Bevölkerung als auch die Hilfskräfte, die in Japan eingesetzt werden, um Reste zu retten, werden verstrahlt und verseucht. Einige von ihnen sterben absehbar in wenigen Wochen. Die 35 Millionen Stadt Tokio ist nach wie vor bedroht, ist teilweise auch bekanntlich nur deshalb noch nicht so verstrahlt, wie man es annehmen könnte, angesichts der Menge, die da freigesetzt worden ist, weil, wie es hierzulande immer hieß, die Winde günstig standen und die radioaktive Wolke nicht nach Tokio, sondern auf den Pazifik rausgeblasen hat. Immer wieder gibt es neue Erdstöße. Auch heute wurde gesagt, dass wieder mit Erdstößen der Stufe 8 zu rechnen sind. Und seit gestern ist die nach der Internationalen Atombehörde höchste Gefahrenstufe ausgerufen worden in Fukushima. Die Gefahrenstufe 7, die es bisher einmal gegeben hat, nämlich in Tschernobyl. Die wird wörtlich definiert mit Gefahrenstufe 7 ist schwerste Freisetzung von Radioaktivität, Auswirkungen von Gesundheit und Umwelt in einem weiten Umfeld. Gefahrenstufe 8 gibt es in dieser Skala gar nicht. Die würde dann wahrscheinlich heißen, nicht nur in einem weiten Umfeld, sondern das ganze Land oder womöglich gar der ganze Erdball ist nicht mehr zu gebrauchen. Und anlässlich dieser Fakten habe ich dem Vortrag die sicherlich provokante These gegeben, noch eine Nuklearkatastrophe, die nichts und niemanden ändert. Und war so frech, nicht mal ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Darüber können wir diskutieren, ob da ein Fragezeichen oder leider ein Ausrufezeichen dahinter gehört. Und ich will mal kurz erläutern, welche Anhaltspunkte ich dafür habe, dass zu der Befürchtung Anlass ist, dass die Staaten, die Betreiber von Atomkraftwerken, auch aus dieser Katastrophe nichts lernen werden und im Prinzip zumindest so weitermachen werden wie bisher und wollen wie bisher. wenn man sie nicht daran hindert. Der erste Anhaltspunkt ist eigentlich ein Faktum, was jedem bekannt gemacht worden ist. Es gab schon mehrmals nukleare Katastrophen ungefähr dieser Stufe, also die Kernschmelze. Erstmals in Harrisburg 1979, zum zweiten Mal 1986 in Tschernobyl. Und stets ist danach eine Debatte über die Sicherheit dieser offenbar unbeherrschbaren Technologie entbrannt, wie sie ja jetzt auch von allen Parteien des Bundestags, auch von anderen Staatsmännern, die Atomkraft bei sich zu Hause betreiben, genannt wird. Aber auch dieses Adjektiv unbeherrschbar ist diese Technologie, lässt sie nicht davon Abstand nehmen, weiterhin mit Atomkraft als wesentlicher Teil der globalen Energiegewinnung und Erzeugung zu planen und zu kalkulieren und sie zu betreiben. Zur Abschaltung von Atomkraft insgesamt haben diese beiden Katastrophen früher nicht geführt. Und man müsste sich schon die Frage stellen, warum sollte es heute eigentlich anders sein? Als Gegenthese will ich einfach mal das vermelden. Sowohl die Fakten, die einem jetzt bekannt gemacht werden, der Unfall ist ja in dem Sinne öffentlich und nicht geheim, obwohl dann in der Informationspolitik ordentlich verharmlost wird. Aber vor allen Dingen die politischen Reaktionen darauf verweisen auf ein nach wie vor gegebenes, sehr starkes Interesse der gesamten Staatenwelt am Besitz und am Betrieb dieser Sorte Technik. Worin besteht dieses Interesse? Zunächst mal noch auf der Faktenebene. Man kann 25 Jahre nach Tschernobyl feststellen, am Netz sind weltweit 442 Atomkraftwerke, weltweit in 30 Ländern. Und es sind weitere, so ungefähr 100 in Planung. Und man muss sagen, die ja in diesen Tagen auch verbreitete These von, man ist jetzt sehr überrascht darüber, was für Wirkungen, was für unbegrenzbare, unbeherrschbare Wirkungen so ein Ding loslöst, kann eigentlich nicht die Rede sein und noch nicht mal von einer Unterschätzung des Risikos. Dieses Risiko, dazu möchte ich dann auch ein bisschen was ausführen, wie die Verantwortlichen für Atomkraft eigentlich darauf gekommen sind, so etwas wie ein vertretbares Restrisiko hochzurechnen, dass sie bisher mit einem guten Gewissen ausgestattet hat dafür, warum man solche Dinger betreiben kann, auch in dicht besiedelsten industrialisierten Ländern. Darauf gibt es einen technischen Hinweis. Ich habe versucht, mich, obwohl ich kein Naturwissenschaftler bin, ein bisschen kundig zu machen, wie solche Atomkraftwerke eigentlich funktionieren. Und ich denke, das muss man auch wissen. Jedes Atomkraftwerk, jeder betriebene, geplante und praktizierte Meiler ist ein Dokument aus Beton und Stahl des Wissens um die Eigenart dieser Sorte Energie. Also von wegen Ahnungslosigkeit, es ist umgekehrt, wenn es keine Ingenieure, keine Wissenschaftler, keine Kernphysiker gäbe, die wissen, wie man so ein Ding überhaupt in Gang kriegt, würde kein Atommeiler auch nur eine Kilowattstunde Strom liefern. Ohne die Sicherheitsvorkehrungen, die untrennbar zu einem solchen Meiler dazugehören, wie die Kühlsysteme, wie ein Berstschutz, ginge kein einziges AKW in Betrieb. Und mit ihnen, und das ist so das, worauf ich ein bisschen aufmerksam machen will, wenn man über die Katastrophe redet, sollte man sich anschauen, was eigentlich der Normalfall, der Alltag von Atomtechnologie ist, aus diesem Alltag und aus den Kalkulationen mit dieser Technologie ist nämlich diese Katastrophe hervorgegangen. Die ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern die geht aus dem, was man da hingestellt hat, was die Staaten, was die Konzerne, die Energiekonzerne da hingestellt haben, daraus geht diese Katastrophe hervor. Und mit diesem Sicherheitssystem läuft der sogenannte Normalbetrieb. Es ist zumindest auch kritischen Atomwissenschaftlern bekannt und kommt auch ab und an mal in die Zeitung. Immerzu so etwas wie eine nach deren Kategorien leichte Verstrahlung der Umwelt inbegriffen. Diese leichte Verstrahlung der Umwelt wird staatlicherseits eingeteilt in Grenzwerte, unterhalb derer es heißt, es gesundheitsverträglich wäre, und erst dann, wenn diese Grenzwerte überschritten werden und sie den Behörden gemeldet werden und irgendjemand das entdeckt, dass doch mehr Strahlung unterwegs ist, als eigentlich erlaubt, dann können und dürfen die Behörden eingreifen und tun es dann nach ihren sehr eigenartigen Gesichtspunkten. Ich nehme als Beispiele immer mal das, was einem ja eher vertraut ist aus Deutschland selbst. In Biblis A oder in Krümmel oder sonst wo hat es in den 30 Jahren, seit diese Dinger am Netz sind, Hunderte, Tausende von Störfällen der unterschiedlichen Schweregrade gegeben. Auch diese Störfälle waren und sind interner und externer Natur inbegriffen. Sie sind einkalkuliert bis zu dem, was jetzt der GAU heißt, der größte anzunehmende Unfall, den also auch die Wissenschaftler und im Gefolge davon die Politiker hochgerechnet haben, dass ein Störfall sich zu einem GAU entwickeln kann. Auch diesen GAU halten sie im Vorfeld für zumindest im Prinzip beherrschbar, zumindest so weit, dass das zu stoppen ist, was diese Typen eigentlich ein Ding der logischen Unmöglichkeit genannt haben, den Super-GAU. Also eigentlich ist ja der größte anzunehmende Unfall gar nicht mehr zu steigern, aber es gibt in ihrer Kategorie noch der Super-GAU. In Japan ist einem das jetzt vorstellig gemacht worden, als findet so etwas statt wie eine totale, finale Kernschmelze, oder ist es nur so etwas, was technologisch betrachtet eigentlich gar nicht einzuschätzen ist, so etwas wie eine beginnende oder teilweise Kernschmelze. Aber das gehört auch schon jetzt in die Abteilung der Desinformation rein, die die japanische Regierung und der TEPCO-Konzern unter die Leute bringen, damit in Japan bloß keine Panik ausbricht. Man muss, wenn man sich diese Stufenfolge von dem, was sie einkalkulieren und was beherrschbar sein soll, festhalten. Die Frage, ob die ganzen Sicherheitsvorkehrungen funktionieren, ob die Beton- und Stahlmäntel, die man um diese Technologie drumherum gebaut hat, eigentlich halten. Die Bilder und Berichte aus Japan sprechen da eine sehr deutliche Sprache. Nichts von dem Zeug funktioniert mehr. Jede Rettungsmaßnahme trifft auf lauter kontraproduktive Geschichten, wie jetzt pumpen sie das Wasser da rein, um die Kühlstäbe zu kühlen, die Brennstäbe zu kühlen, und anschließend stellen sie fest, dass jetzt 60.000 Tonnen, 60.000 Tonnen in diesen Reaktoren oder dem, was davon übrig ist, drin sind, weswegen man an die ganzen Apparate, mit denen man im Werk irgendetwas bewerkstelligen könnte, gar nicht rankommt und, und. Unterm Strich muss man sagen, ob irgendetwas in dieser Frage Begrenzbarkeit des Riesenschadens, der dort eingetreten ist, noch zu machen ist, ist reine Glückssache. Alles andere wäre vermessen zu behaupten. Dieses Risiko totaler Unbewohnbarkeit einer Region und Unbenutzbarkeit der Natur als dann einziger zerstörerischer Wirkung der Kernspaltung war und ist den Verantwortlichen bekannt. Dieses Risiko, dass sie es eingehen, wird in Japan als die sogenannte Ohnmacht der Helfer brutal deutlich. Und es ist aber offenbar überhaupt kein Argument gegen den Willen der zuständigen Konzerne und Ministerien in den einzelnen Nationen, noch nicht mal in Japan, es weiterhin eingehen zu wollen. Man hört, wo man sich vielleicht erstmal an den Kopf greift, auch aus Japan, eigentlich so etwas wie ein praktizierter Zynismus, also mir geht es zumindest so, wenn ich solche Bilder sehe, dass diese Menschen da im Fernsehen, diese Regierungssprecher und Ministerpräsidenten im Fernsehen auftreten, sich erstmal bei den Leuten, die sie verstrahlt haben, entschuldigen, dann vor der Fahne ihren Diener machen und dann erklären, dass Japan auch weiterhin auf Atomkraft setzen will. Und auch der Plan, dass 14 weitere Atomkraftwerke in Japan gebaut werden, auch durch diese Katastrophe nicht weg vom Fenster ist. Allenfalls es so etwas gibt wie eine Denkpause. Aber auch, das ist ja sozusagen das extreme Gegenbeispiel oder scheint das extreme Gegenbeispiel in Deutschland, wo die Regierung am heftigsten von allen Industrienationen dieser Welt umdenkt, halten die verschiedenen Parteien im Prinzip doch fest an den Grundrechnungsarten, die mit der Atomkraft angestellt werden und die jede denkbare Alternative, wie es immer so schön heißt, realistisch zu bedienen hat. Die Bedingung dafür, dass so etwas stattfindet wie eine Energiewende, ist sehr hoch gehängt. Sie darf zumindest die Konkurrenzfähigkeit des Industrie- und Kapitalstandorts Deutschland nicht mindern. Und die Bedingung, aus der Atomkraft auszusteigen, heißt entweder ganz ohne oder zumindest mit weniger von dieser Energie, darf die Wachstumsfähigkeit unserer Wirtschaft, die ja der Hauptabnehmer dieser Energie ist, erst dann kommen die kleinen Leute, nicht geschädigt werden. Es gibt so etwas wie eine allgemeine Selbstkritik, die ich für pure Heuchelei halte, sich im Restrisiko getäuscht zu haben, bis in die Regierung hinein. Und diese Selbstkritik ist Auftakt einer Debatte, die eben diese Bedingungen aufstellt, dafür, unter welchen Verhältnissen Deutschland nur aus der Atomkraft aussteigen könnte. Dazu will ich dann im letzten Punkt noch was sagen. Also erstmal unterm Strich die Frage, jetzt wird überall so überrascht die Frage gestellt, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und die zynische Rede vom unvermeidlichen Restrisiko, das die Verantwortlichen offenbar in Kauf genommen haben, wie die Aussagen, wofür sie es durchaus bereitwillig in Kauf genommen haben, gibt zu Protokoll und wirft die Frage auf. Es mussten und es müssen schon viele gewichtige Gründe vorliegen, warum die Staaten dieses flächendeckende Menschenexperiment mit ihren Völkern veranstaltet haben. Offenbar rechtfertigt der Zweck, wofür die Atomkraft betrieben wird, jedes Mittel. Und offenbar muss das Mittel schon absolut zerstörerische Wirkung entfalten, wie jetzt in Japan, bevor man überhaupt kritisch und selbstkritisch wird. Und zwar Wirkungen, die nicht bloß damit umschrieben sind, dass es zigtausend Tote gegeben hat und die Umwelt nachhaltig geschädigt ist, sondern Wirkungen auf ihre eigenen Rechnungen mit dem Standort. Das hört sich ja vielleicht jetzt erstmal sehr abstrakt an, aber das ist vielleicht manchmal aufgefallen an so etwas wie, dass alle gewichtigen Rechnungen noch in Kraft sind. Das sind solche Fragen wie: eine Viertelstunde nachdem das Erdbeben kam, hört man im Radio die Frage, wie haben eigentlich die Börsen in Japan darauf reagiert? Das ist auch etwas, was sie messen, nämlich wie ist die Finanzkraft der Aktiengesellschaften und so weiter davon betroffen. Genauso wie die auch auf den ersten Blick, denke ich, recht zynische Frage, wird Japan als Weltwirtschaftsmacht durch dieses Erdbeben zurückgeworfen oder ist es vielleicht sogar eine Möglichkeit für Baufirmen oder sonst irgendwas am Wiederaufbau Japans, das ja von einer dreifachen Katastrophe betroffen worden ist, wieder ordentlich Kohle zu verdienen, also Geldkohle. Gut, das sind so Hinweise und das will ich jetzt mal in zwei, drei Hauptthesen versuchen einzulösen, worin diese Gründe bestehen, wovon jetzt ein veritabler Teil der Menschheit in Japan betroffen ist. Und man sollte sich nicht in Sicherheit wiegen, die Gründe gelten für alle anderen Länder, wo Atomkraftwerke stehen, ganz genauso. Die Japaner haben vergleichsweise Pech gehabt, dass bei ihnen jetzt diese Katastrophe mit diesen Umständen passiert ist. Zunächst mal ein paar Auskünfte zu dem, wie diese Sorte Technologie eigentlich in die Welt kommt. Davon war jetzt eigentlich nicht groß die Rede. Ich will auch nur ganz kurz daran erinnern, weil es ja in der Hauptsache um die zivile Nutzung der Atomenergie geht. Aber der praktische Ursprung dieser Technologie ist ja kein Geheimnis. Die Staaten haben die Atomkraft ursprünglich als Mittel für ihre militärische Abteilung entdeckt. Sie haben Erkenntnisse der Kernphysik über die enorme energetische Wirkung der Atomspaltung in einen Auftrag an ihre nationalen Wissenschaftler und Techniker, in erster Instanz in den USA, aber auch in anderen Staaten, zur Entwicklung der perfekten Waffe der Kriegsführung zwischen mächtigen bewaffneten Nationen gemacht und auch erfolgreich entwickelt. Und traurige Ironie der Geschichte, zum ersten und zum einzigen Mal als Atombombe in Japan 1945 zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs eingesetzt. Also Hiroshima und Nagasaki. Das, was da passiert ist, diese Eigenschaft ist bei einer Bombe, bei einem Krieg, der geführt wird, absolut zweckmäßig. Wenn da das Töten und das Zerstören der Zweck ist, fremder Völker, dann ist die gigantische Zerstörungskraft, das gigantische Zerstörungspotenzial einer gezielt freigesetzten Kettenreaktion das richtige Mittel. Und diese Zerstörungskraft wollen sie auch für das zivile Leben nutzen. Wobei man eigentlich gleich sagen muss, das zivile Leben, das ist auch so einer dieser verharmlosenden Begriffe. Klar ist das zivile Leben was anderes als die militärische Abteilung. Aber das zivile Leben geht zumindest nicht auf darin, dass die Leute ihre Handys laden wollen, es in ihren Wohnungen schön warm und hell haben wollen und mancher womöglich eine elektrische Zahnbürste benutzt. Sondern es geht schon um so etwas wie die Energieversorgung von kapitalistischen Nationen, die auf dem Weltmarkt um Wachstum und auch um Geschäfte in dieser Sphäre heftig konkurrieren. Also hat dieses Ziel, wofür die Atomkraft genutzt wird im zivilen Leben, drei Seiten. Das erste ist eine technische, das zweite ist eine ökonomische, wo dann auch Kosten- und Geldfragen eine Rolle spielen, und das dritte ist eine politische Seite, die nicht zu übersehen ist, wenn es darum geht, Energiesicherheit in der globalisierten Welt herzustellen. Also ein paar Überlegungen, die man, glaube ich, wissen muss, wenn man gegen die Kalkulationen mit Atomkraft argumentieren will und nicht nur sagen will, ich möchte nicht versaftet werden, für mich ist das nichts. Das ist natürlich das selbstverständliche Motiv von allen Leuten, die dagegen sind, im Alltag wie im Katastrophenfall. Aber es gibt ein paar Eigenarten dieser Technologie, die man zur Kenntnis nehmen sollte. Das, was beim Einsatz einer Atombombe der Zweck ist, nämlich die größtmögliche Zerstörung sachlicher und menschlicher Ressourcen beim Feind. Dasselbe soll in der zivilen Nutzung kontrolliert ablaufen. Das heißt technisch, die jetzt in Japan brutal zu besichtigende Zerstörungskraft soll durch einen sogenannten moderierten, dosierten Einsatz zur Produktivkraft, zur Quelle nützlicher, nicht zerstörerischer Energie werden. Und dieser Vorsatz, diese Absicht, die sich jeder Atomstaat und jeder Atomkonzern macht, beinhaltet notwendigerweise das Wissen, dass wenn das nicht klappt, das, was sie moderieren nennen, runterkühlen, nichts als die reine Zerstörung übrig bleibt. Deshalb, was ich am Anfang angedeutet habe, gibt es sofort die technische Notwendigkeit, den Betrieb, den Normalbetrieb eines Atomkraftwerks als ein riesiges Arrangement der Eindämmung von Gefahren einzurichten. Also, was die Kernkraft durchaus von anderen, ja auch nicht gerade ungefährlichen Technologien und von anderen Formen der Energiegewinnung unterscheidet, sind die nötigen Anstrengungen, diese Technologie überhaupt beherrschbar zu machen. Und das ist nicht einfach ein pures Zweck-Mittel-Verhältnis, in dem man sagt, ich schon auf einfacher Ebene, aber auch auf komplizierter Ebene, wenn ich einen Nagel in die Wand hauen will, dann brauche ich ein entsprechendes Werkzeug dafür. Und dann schaut man, ob der Hammer, den man dafür erfindet und entwickelt, das auch richtig kann. Anders ist es, ein bisschen anders und entscheidend anders ist es bei der Kernenergie. Da ist die Energiegewinnung gleichbedeutend mit der Herstellung eines einzigen Einhegens, Einsperrens der Risiken, die man da einsetzt. Also, wenn man mal wieder bei diesem blöden Hammervergleich bleibt, dann kann man sagen, an der Stelle, ja, beim Hammer muss man darauf aufpassen, dass Stiel und Kopf beieinander bleiben und der einem nicht um die Ohren fliegt. Gut, dafür gibt es Konstruktionsprinzipien, und wenn das gelingt, wie es ja bei den meisten Hämmern der Fall ist, dann ist die Technologie unfallfrei beherrschbar, selbst für Heimwerker. Das Gleiche auf der Stufe drüber, man kann sagen, in der Chemieindustrie, überhaupt, wenn man Energie erzeugt, um es warm zu kriegen, um Strom zu erzeugen oder sonst irgendetwas, dann muss man Vorkehrungen dafür treffen, dass für den Fall, dass der Produktionsprozess der Energie entgleist, wieder einzufangen ist. Deswegen gibt es Feuerlöscher. Oder deswegen gibt es in der Chemieindustrie so etwas wie alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen, um einen in Gang gesetzten technologischen Prozess, der chemische Reaktionen auslöst, die man gezielt freisetzt, auch wieder beherrschbar zu machen, sodass einem diesen Prozess, den man aufgrund seines Wissens und seiner Kenntnisse und seiner Technik, die man entwickelt, nicht aus dem Ruder läuft, nicht entgleist. Das ist eigentlich eine allgemeine Aussage, die trifft einerseits auch wie auf jede Technologie, auf die Atomtechnologie zu. Hier ist es aber so, dass dieses ganze Einsperren, dieses ganze Containment, wie die Atomphysiker das selbst nennen, die Bedingung dafür, dass man diese Sorte Energiegewinnung in eine Form bekommt, in der sie überhaupt brauchbar ist und nicht bloß zerstörerisch, in die Form eines sich selbst erhaltenden Zerfallsprozesses von Neutronen, der nicht gleich entgleist, sondern der in diesem Sinne beherrschbar ist. Und damit es überhaupt gelingt, sind alle Atommeiler dieser Welt in unterschiedlicher Qualität. Es gibt ja mittlerweile Atomkraftwerke der vierten Generation, die gewisse Mängel der ersten und zweiten und dritten Generation ausgebügelt haben. Ungefähr mit den gleichen Essentials ausgestattet. So ein Atomkraftwerk, damit es überhaupt funktioniert, braucht unbedingt für dieses Moderieren so etwas wie ein extrem starkes Kühlsystem. Es braucht einen Schalter fürs Schnellabschalten. Einen Schalter, der selber wieder sicher gemacht werden muss dadurch, das läuft ja alles mit Computern, das ist nicht einfach so wie ein Lichtschalter, sondern das sind hochkomplizierte Computerprogramme, die solche Atomkraftwerke steuern. Es braucht so etwas wie besondere Materialien, die die radioaktive Strahlung, die das Material angreift, auch dieses Wissen hat man. Radioaktive Strahlung greift Material an, kann auf die Dauer selbst härteste Stahlmäntel, dickste Betonmauern und so weiter zerfressen. Greift es zumindest an in seiner Struktur. Die ganze Architektur dieser Atomkraftwerke besteht neben dem, was das Innenleben ist, aus eben einer riesigen Schutzhülle, aus einem Berstschutz mit den besten Materialien, von denen man annimmt, sie sind resistent dagegen, dass die Strahlung sie kaputt macht. Und deswegen gehört schon zum Normalbetrieb eines Atomkraftwerks so etwas wie eine permanente Wartung, wie eine permanente Erneuerung der Materialien innen wie außen, dieser ganzen Sicherheitsventile, die immer ins Gespräch gekommen sind, also Man erinnert sich ja vielleicht, auch wenn es einem jetzt wie Pipikram vorkommt, dass bei allen Atomkraftwerken immerzu es hieß, da und da wieder ein Störfall, da sind drei Sicherheitsventile ausgefallen, da ist ein Kühlbecken leck geschlagen und so weiter. Das sind alles Sachen, die durch den Gebrauch und den Einsatz, den Betrieb dieses Atomkraftwerks für die zivile Nutzung zustande kommen. Man kann das Gleiche sich auch, das ist nur ein Hinweis, so aus der Oberfläche dessen, was man halt so als Laie in der Zeitung jetzt versucht, sich anzueignen und liest in irgendwelchen Stichworten in der Süddeutschen Zeitung oder im Spiegel. Man kann das Gleiche auch politisch ausdrücken, dass dieses Wissen existiert und dass diese besondere Technologie einen höchsten Stellenwert seitens des Staates genießt. Die Atomenergie ist das einzige Ministerium, die einzige Industrie, die in Deutschland ein eigenes Ministerium hat. Das hieß zu den Zeiten von Franz Josef Strauß, der ja einer der Väter, der politischen Väter der Atompolitik und Atomindustrie in Deutschland ist. Der hätte am liebsten gleich die Bombe noch mit dazu gehabt, das ging aber damals nicht, wegen gewissen NATO-Vorbehalten. Sodass also Deutschland Atomstaat nur in dem einen Sinne ist, dass es eben mitführend in der zivilen Nutzung ist. Das hieß damals auch Atomministerium, heute heißt es etwas anders, aber findet trotzdem extra Erwähnung. Heute heißt dieses Ministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Diese drei Sachen sind da drin. Also der Umweltminister ist immer auch der Atomminister. Also was neulich der Trittin war und jetzt der Röttgen ist, das ist, denke ich mal, aus gutem Grund in dieses Ministerium mit rein. Und es gibt eine Reaktorsicherheitskommission in Deutschland, die permanent Überprüfungen vornimmt, die ganze Sache beaufsichtigt, ob die Vorschriften, die es für den Betrieb solcher Dinger gibt, auch eingehalten sind, und das wird entsprechend überwacht. Sodass man sagen muss, sowohl technisch als auch politisch ist die Kernspaltung in Gang gekommen. Sie setzt etwas frei, und zwar immer zwei Sachen zugleich, nämlich einerseits Energie, die dann aus der Steckdose kommt, und zugleich radioaktive Strahlung und Spaltprodukte. Und die Kette, die Kettenreaktion, die man technisch ausnutzt, wird so gebremst, dass die dann freigesetzte Energie dosiert und nutzbar ist. Und die Strahlung und die Spaltprodukte müssen entsprechend umhüllt, verpackt werden und so weiter, bis hin zu dem, was man als Endlagerproblem in Sachen Gorleben, Asse und so weiter kennt, weil es ja auch nicht so ist, dass nach diesem Energiegewinnungsprozess wie bei anderen Prozessen einfach ein Haufen Asche überbleibt und die kommt dann in die Mülltonne, sondern die Asche, die da überbleibt, ist bekanntermaßen auf 20.000 Jahre oder noch länger selbst strahlend. Sodass also das eintritt, was ich anfangs als Faktum erwähnt habe, die radioaktive Strahlung und die Spaltprodukte, die für organisches Leben aller Art, also menschliches Leben, die Natur, Tiere und so weiter, Böden, Wasser, für alle natürlichen Elemente zerstörerisch sind, sind untrennbar mit dem Normalbetrieb verbunden. Und zumindest Atomwissenschaftler, die nicht bezahlte Gutachter der jeweiligen Regierungen sind, wissen auch zu erzählen, dass es eigentlich bei dieser Strahlung keinen Schwellenwert in dem Sinne gibt, sodass man sicher sagen könnte, unterhalb einer gewissen Dosis, die Sie in Milligramm von, es gibt da verschiedene Einheiten, die eben die Strahlung messen, andere Einheiten, die schon die Strahlung in Kombination mit der Verträglichkeit für den menschlichen Organismus kombinieren. Man kann auf jeden Fall sagen, auch niedrigste Dosen, die fast nicht mehr messbar sind, an Radioaktivität können Schäden auslösen, nicht nur akut an Leib und Leben, sondern eben auch langfristige genetische Veränderungen, Fruchtbarkeitsveränderungen der Frauen und so weiter hervorrufen. Also nicht nur die zu trauriger Berühmtheit geratenen Leukämiefälle bei Kindern im Umkreis von Atomkraftwerken. Natürlich, es wird von der anderen Seite auch immer heftig bestritten, dass das überhaupt damit zu tun hat. Also es hat auch vor Japan Dinge gegeben, wo sich einem die Nackenhaare sträuben, als solche Fälle bekannt geworden sind. Jetzt, es war, glaube ich, wieder dieses Krümmel in Norddeutschland, eben so Untersuchungen gegeben hat, die, wo dann anlässlich einer erhöhten Krebsrate, einer massiv erhöhten Krebsrate um diese Atomkraftwerk, die Leute, wenn sie zum Gesundheitsamt gegangen sind, auch gefragt wurden, ob es nicht vielleicht auch daher kommt, dass sie rauchen. Das sind so die üblichen Zynismen der alltäglichen Gesundheitspolitik. Wichtig für das Jetzige ist aber, wie kommt aus dem Normalfall die Katastrophe hervor? Es ist gewusst und in allen Notfallszenarios vorhergesehen, angenommen, eben bis hin zu diesem GAU. Der GAU tritt dann ein, wenn diese Bremsen, die man eingebaut hat, um den Prozess so weit runterzukühlen, dass nützliche Energie und nicht destruktive Energie dabei rauskommt, wenn diese Bremse oder diese Bremsen, die man eingebaut hat, versagen, dann ist die Kettenreaktion unaufhaltsam und befeuert sich sozusagen aus sich heraus selbst. Also, das, was einem von Befürwortern der Atomkraft, auch wenn man mal gerade so in die Anfangszeiten zurückguckt, ich habe mir von meinem Vater, der auch in der Anti-AKW-Bewegung war, mal so Propagandamaterial geben lassen aus den 50er und 60er Jahren, wo einem so vorgestellt worden ist, was für eine tolle Sache die Atomkraft ist. Es wurde dann ungefähr so bebildert, dass so ein Stück mit der Größe eines Würfelzuckers aus Uran genauso viel Energie produzieren kann oder man aus ihr gewinnen kann, wie aus einem Haufen Braunkohle, der, wenn man den daneben legt, gar nicht mehr in das Buch passt. Also der ungefähr 100 bis 300 Mal so groß ist wie dieses kleine süße Würfelzückerchen Uran, aus dem man, die Botschaft war ungefähr, aus so wenig Stoff kann man so viel Energie gewinnen. Und das ist ja durchaus für diejenigen, die sie gebrauchen wollen, von dem Zweck her Energie zu gewinnen, auch zweckrational. Und für diese Zweckrationalität haben sie offensichtlich die gewussten Risiken mit in Kauf genommen. Und wenn dieses tolle Perpetuum mobile, was man entwickelt hat, mit der freigesetzten und technologisch eingerichteten Kettenreaktion entgleist und dann wirklich zum Perpetuum mobile wird, dann entwickelt sie eine Energie wie die besagte Bombe, aus der sie hervorgegangen ist, von der ja bekanntlich kein Staat getroffen werden will. Die Entsorgungsgeschichte habe ich schon genannt. Das Entsorgungsproblem, auch das ist nichts Kleines, sondern das ist eben das untrennbar damit anfallende Problem, dass man diese gigantischen Mengen von Atommüll hat und eigentlich auch selber da wieder dafür sorgen muss, dass man diesen Müll so einsperrt, dass er den Rest der Landschaft und den überlebenden Rest der Mannschaft nicht total verstrahlt. Unterm Strich addiert sich diese oder fasst sich das nochmal zusammen in einem Fazit, das heißt, all das, und das ist keine böswillige Nachrede, sondern ich hoffe, ich habe es zumindest ein bisschen angedeutet, ist herrschendes Wissen, ist Herrschaftswissen des Atomstaats wie Deutschland, wie USA, wie Frankreich, wie Japan. Und diese Staaten handhaben dieses Wissen in einem Doppelsinn als praktisches Experiment mit Mensch und Natur. Es kommt ihnen auf die Atomenergie offenbar so sehr an, dass sie es auf alle Gefahren, die damit verbunden sind, ankommen lassen. Und sie organisieren den Betrieb als ein Ausprobieren, was alles passieren kann und wie man es unter Kontrolle bringen kann. Und beides zusammen addiert sich in dieser wirklich sehr ärgerlichen, menschenverachtenden Kategorie des Restrisikos. Ich kann es auch wissenschaftlich nochmal versuchen auszudrücken. Ein Restrisiko ist keine mathematische Größe. Man muss nicht gut sein in Mathematik, also ich bin es zumindest nicht, um trotzdem die einfache Rechnung zu beherrschen. Ein Restrisiko ist mathematisch nicht zu beziffern. Man kann nicht sagen, wie hoch ist dieses Restrisiko. Sondern das Restrisiko ist eine politische Erfindung, die den Willen legitimiert, dass die Atomkraft anzuwenden ist und dass das Risiko, das damit verbunden ist, vertretbar, sprich praktisch zumutbar für die Menschheit ist. Also eine politische Erfindung dafür, was der Staat in Kauf zu nehmen ist an Gefahren für das hohe Ziel der Energiesicherheit. Also nochmal so, das hat sicherlich seine Grenzen, aber ich denke, es ist ein Argument für sich. Es war sowas wie die offizielle Lesart, dass der GAU, und zwar in allen Staaten, dass der GAU in einem Land, das Atomkraftwerke unterhält, ungefähr einmal in einer Milliarde Jahren vorkommen kann. Das war sozusagen die beruhigende Auskunft, wo sich dann jeder denken sollte, naja, eine Milliarde Jahre sind lang und ist ein Bruchteil, ein Vielfaches von dem, was mein eigenes Leben ausmacht und alles andere ist mir vielleicht sowieso egal. Selbst wenn man nur so denkt, also in dieser kleinen Dimension des eigenen Lebens, weiß jeder vorzurechnen, dass Harrisburg, Tschernobyl und jetzt Fukushima innerhalb von 32 Jahren, und dann gibt es natürlich auch viele Leute, es ist ja auch keine schwere Übung, die sagen, 3 Milliarden Jahre sind aber schnell vorbei. Nur selbst wenn man so rechnen würde und sagen, das ist also eine ziemliche Milchmädchenrechnung, die ihr da angestellt habt. Die Experten, die in den entsprechenden Kommissionen drin sitzen, die darüber entscheiden, dass so etwas gemacht wird, wissen das selbstverständlich alles. Und sie wissen umgekehrt anzugeben, dass es ein Ziel gibt, für das diese lebensgefährliche Technologie durchaus einzusetzen ist. Und das, um ein letztes Mal den Vergleich mit der militärischen Abteilung zu bemühen, Risiken eingegangen werden wie im Krieg. Also alle Berichte, die jetzt aus Japan gekommen sind, sind ja so, die Schadensmeldungen sind ungefähr so wie ist der Reichtum und die Macht der japanischen Nation geschmälert dadurch, dass sie sich quasi selber mit einer Bombe angegriffen haben. Sodass sich also nochmal die Frage stellt, wenn Sie behaupten, das Risiko ist kalkulierbar, dann meinen Sie im Klartext, das Risiko ist zumutbar. Für welchen Zweck eigentlich? Und damit wäre ich bei der zweiten Hauptabteilung, nämlich der ökonomischen und der politischen Seite, die diesen technologischen Wahnsinn rechtfertigt. Die Nutzung der Kernenergie gehört zu den wichtigsten Waffen der Konkurrenz der Nationen mit anderen Nationen, zu dem, was einem immer so populär bekannt gemacht wird als die Konkurrenz der Standorte. Und geschmiedet wird dieses Werkzeug der Konkurrenz unter Anleitung und Aufsicht des Staats, der für die nationale Energieerzeugung zuständig ist. Und diese nationale Energieerzeugung braucht es offensichtlich zum Erringen von Konkurrenzvorteilen der eigenen Nation gegen andere. Und das gelingt offenbar nur, wenn die Energieerzeugung nicht nur politisch gewollt ist, sondern auch als marktwirtschaftliche Geschäftssphäre hergestellt wird. Insofern ein paar Hinweise. Mehr ist, denke ich, im Vortrag auch erstmal nicht sinnvoll. Wir können beide Abteilungen dann auch in der Diskussion, wenn ihr Fragen habt, dann vertiefen. Ein paar Hinweise auf das, was heißt, was ist die politische Ökonomie dieser Energieerzeugung im Weltmaßstab. Und damit ich es jetzt nicht mal aus linker Sicht zitiere, sondern aus offizieller Sicht, zitiere ich mal einen sehr bezeichneten Satz aus dem 6-Punkte-Papier, das der Umweltminister und der Wirtschaftsminister, also Röttgen und Brüderle, jetzt nach diesem Moratorium veröffentlicht haben. Und wohlgemerkt, das ist ein Papier, das soll auf sowas rauslaufen wie Verkürzung der Brücke, Ausstieg Deutschlands aus der Atomkraft bis, die Zeiten sind ja noch offen, auf jeden Fall für das, was nach diesem 3-Monats-Moratorium stattfinden soll. Da heißt es in diesem Papier, eine sichere, bezahlbare, klimaverträgliche, ständig verfügbare und wettbewerbsfähige Energieversorgung ist eine zentrale Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass die Versorgung der Leute, der Unternehmen und der Nation, der Stadtwerke oder so, mit Energie und wirtschaftliches Wachstum nicht dasselbe sind. Erstmal negativ, worum es nicht geht, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, sowohl zur Einschätzung der Sache als auch, wenn man versucht, kritische Argumente gegen die Atomnationalisten loszulassen. Nationale Energieversorgung ist was anderes als einfach Versorgung der Leute. Wenn es das wäre, wenn das der Zweck, wenn der Zweck der Energiegewinnung darin aufginge und sich darin bestehen würde, dann wäre Atomstrom, wenn man mal die vorherigen Argumente zusammennimmt, tatsächlich paradox eine total ungeeignete Quelle und sowas wie Irrsinn oder Selbstmord. Die AKW-Kritiker, denke ich, haben auf jeden Fall recht, wenn sie sagen, da wird uns doch mit der Atomenergie angesichts dessen, wenn man weiß, was einem da zugemutet wird, tatsächlich Ungeheuerliches zugemutet. Selbst wenn man es nur auf diese Energiequelle bezieht, die ist halt besonders brutal und irrsinnig. Ich will die anderen Energien jetzt nicht gleich deswegen loben, aber das Entscheidende ist, sie irren, wenn sie meinen, dass es um ihre Versorgung geht. Die Politiker stellen klar mit diesem Zitat, ihr müsst euch daran messen lassen, dass es Energieversorgung für kapitalistisches Wachstum ist, dass dann auch die Quelle entsprechend aussehen muss. Und deswegen kriegt ja jeder die Frage gestellt, wie willst du den Standort Deutschland eigentlich ohne Atomstrom genauso erfolgreich betreiben? Das ist eine Falle, diese Frage. Vielleicht kommen wir da auch in der Diskussion nochmal drauf zu sprechen. Also positiv, Hauptanliegen ist das Wachstum des Kapitals am Standort und daraus ergeben sich die einschlägigen Attribute, sicher bezahlbar, klimaverträglich, ständig verfügbar und wettbewerbsfähig. Die Staaten brauchen und wollen die Energie als zentralen Grundstoff für dieses Wachstum. Energie geht überall ein. Das gesamte nationale Leben braucht einen unglaublichen Energiebedarf, muss also ständig verfügbar sein. Wegen dieser Konkurrenzfähigkeit, das geht als Kostpreis in alle Produktion ein, nicht nur der Benzin- und Energiekonzerne, sondern ist der Kostpreis für alle wettbewerbsfähigen und rivalisierenden Kapitalisten und Unternehmen. Die wollen als Branche wettbewerbsfähig sein und deswegen kommt es dabei auch immer darauf an, dass Energiegewinnung als internationale Geschäftssphäre taugt. Das Wichtigste aber ist, die Energie muss sicher sein. Und dieses Sicher ist jetzt eine ganz andere Sorte von Sicherheit, als dass man sagt, derjenige, der mit ihr hantiert, soll dabei möglichst keinen Schaden leiden, sondern Sicherheit heißt, Energiesicherheit herstellen. Das klingt so harmlos, so technisch wie vom Elektriker. Ich stelle jetzt den Strom an und die Atompolitiker sagen, ich stelle sicher Energiesicherheit her und dafür ist Atomstrom ein wichtiges und unverzichtbares Mittel. Nein, es ist ein sehr offensiver Anspruch der Nation, dem sich auch die heimische Industrie genauso wie ausländische Produzenten und Lieferanten zu stellen haben. Daraus ergibt sich das, was einerseits heißt, nationaler Energiemix inklusive eigener Quellen, über die man verfügt. Dieser nationale Energiemix hat sich in den letzten Jahren in allen Staaten sehr geändert und er hat sich eben sehr zentral damit geändert, dass die Nationen seit den 60er, 70er Jahren Atomkraft als ein wesentliches Standbein ihrer Energiepolitik, ihrer Mischung verschiedener Energiequellen bedienen, sodass eben solche Zahlen rauskommen wie 100 Atomkraftwerke, über 100 Atomkraftwerke in den USA, 44 Atomkraftwerke in Frankreich, die das damit 75%, drei Viertel ungefähr seines Energiebedarfs stillt. In Deutschland sind 17, die liefern ungefähr 25% des nationalen Energiebedarfs. Der Rest neben dem, was man zu Hause als Energiemix hinkriegt und anstrebt, ist Kaufen von Energie auf dem Weltmarkt. Man bedient sich an Quellen, die unter fremder Hoheit stehen und deswegen extra gesichert werden müssen. Und dass diese Herstellung von Energiesicherheit auch nicht einfach ein harmloses Programm ist, man legt Geld auf den Tisch und bekommt dafür Strom, kennt man auch schon spätestens seit der ersten Ölkrise, als es hieß, die Scheichs drehen uns den Hahn ab. Unser Öl in Saudi-Arabien, in Venezuela oder wo sonst, in Libyen, gerade jetzt aktuell, 30% des europäischen Ölbedarfs oder ich weiß jetzt nicht, oder des deutschen, werden aus libyschen Ölquellen bezogen und so weiter, sodass eben immer dafür gesorgt werden muss. Es sind auch unter Umständen ganz andere Waffen einzusetzen dafür, dass diese dauerhafte Versorgung der Nation mit Energie gelingt. Und wenn das der Fall ist, ich kürze es jetzt ab, dann nennen die das selbst Sockelenergie. Die Atomkraft ist so etwas und alle anderen Quellen, die man in eigener Hand hat, ist so etwas wie der Sockel, das ist glaube ich auch ein Zitat von dem Röttgen, für energetische Unabhängigkeit. Also Quellen, die man in eigener Hand hat, die einem nicht durch andere zu bestreiten sind, Quellen, von denen man sagen kann, man kann sie aus eigener Kraft betreiben und sie erzeugen mit möglichst geringem Einsatz möglichst viel Energie, über die man dann verfügen kann, wofür auch immer man das benutzen will. Es gibt noch eine letzte Seite davon, die auch wichtig ist für den Normalfall als auch für diese Katastrophe jetzt. Und das ist das, die Atomkraft wird nicht nur an Momenten der Nützlichkeit und der Sicherheit, der größtmöglichen Sicherheit dieser Technologie gemessen. Alle technischen Anforderungen zur Herstellung von Atomstrom müssen sein, koste es, was es wolle. Sie sind andererseits auch begleitet von einem Gesichtspunkt des Kostenaufwands, genauer der Rentabilität der Kapitalanlage, die solche Atommeiler ja auch sind. Also auch die Atomindustrie gehört zu den sogenannten Schlüsselindustrien einer Nation, auf die besonderer Augenmerk gelegt wird und wo auch darauf geachtet wird, dass diese Schlüsselindustrien betrieben werden, erstens unabhängig davon, ob sich überhaupt ein milliardenschwerer Investor findet, andererseits aber auch dafür sorgen sollen, dass diese Atomkonzerne mit dem Stück nationaler Energiegewinnung durch Atomstrom ordentlich Gewinne machen und womöglich auch Weltmarktführer im Verkauf von solchen Anlagen sind und so weiter. Weswegen es, glaube ich, nicht unwichtiger Hinweis so ist, dass diese Betrachtungsweise, die sich ja so eingeschlichen hat, spätestens mit Tschernobyl, als es hieß, ja, dass Tschernobyl in die Luft geflogen ist, das wundert uns überhaupt nicht, das war ja bei den Kommunisten, bei den Sowjets und die verstehen ja von Technik nichts und sind sowieso menschenverachtend per se. Das war halt so die Abteilung Feindbildpflege, die da vorangetrieben worden ist. Jetzt bei Japan ist ja ganz anders darüber geredet worden. Man entdeckt in Japan einen kollegial Betroffenen, einen Partner, erst in zweiter Instanz einen Konkurrenten. Das Wichtige ist, eigentlich ist es so, dass bei diesen verschiedenen Meilern, die es so auf der Welt gibt, sowieso immer die Baupläne und die Durchführung der Architektur von 2 bis 5 weltweit führenden Atomkonzernen geliefert werden und hingestellt werden. Und einer davon ist Siemens. Übrigens auch, zumindest gab es mal den Versuch bei dem Atomreaktor im Iran. Trotzdem spielt die Kostenüberlegung eine wesentliche Rolle in dem, was bei Atomkraft eigentlich alles so wesentlich ist. Und das führt dann auch wieder zu solchen Zahlen, Bewertungen, Rechnungen, Kenngrößen, Grenzwerten und so weiter, wo eben nicht nur so etwas wie die Wahrscheinlichkeit oder Nichtwahrscheinlichkeit eines Unfalls eingeht, sondern dass Kernkraftwerke inklusive ihrer Sicherheit auch daraufhin geprüft werden, ob sie betriebswirtschaftlich vernünftig sind. Auch ein Kernkraftwerk darf nicht zu teuer sein, sodass es sich womöglich nicht mehr lohnt. Und mit dieser staatlichen Vorgabe rechnen die Buchhalter und die Techniker der Kernindustrie. Und das führt dann zu etwas wie die Ihnen eingangs zitierten, bekannten, von Ihnen teilweise überhaupt erst entdeckten Wirkungen von Naturgesetzen mit den Gesetzen kapitalistischer Buchführung zu vergleichen und daran zu relativieren. Mir hat jemand ein Zitat aus einem Lehrbuch der Reaktortechnik mal gegeben. Das ist, glaube ich, Ende der 70er Jahre geschrieben worden. Und da steht folgender lehrreicher und bezeichnender Satz. Da es bei Kernkraftwerken, also wie gesagt, der Reaktortechnik, da es bei Kernkraftwerken um eine wirtschaftliche Energieerzeugung geht, kommen nicht alle technisch realisierbaren Alternativen in Frage, sondern nur solche, die niedrige Stromerzeugungskosten ermöglichen. Und das geht dann auch in den Bau eines Kernkraftwerks rein. Es werden zwei Sachen, die überhaupt nicht miteinander zu vergleichen sind eigentlich, miteinander ins Verhältnis gesetzt. Man sagt, gut, wie dick bauen wir denn die Wand? Wie dick bauen wir die Wandstärke der Kühlmittelleitungen? Was technisch betrachtet, je dicker, desto besser. Hilft gegen vorzeitiges Bersten. Wirft sofort das umgekehrte Problem auf, je dicker die Wand ist, die man baut, desto geringer ist der Wirkungsgrad der Wärmeübertragung und das ist wiederum schlecht für die Bilanz. Und so wird das ganze Kernkraftwerk durchgeplant und genudelt. Je empfindlicher der Messfühler für die Notabschaltung, was gut für die Sicherheit wäre, desto geringer ist die Auslastung des Reaktors, weil er viel zu oft abgeschaltet wird. Also gerade wieder zum Beispiel Biblis als einer der ersten Generationen war permanent vom Netz, eben für diese Wartungsarbeiten, auch deswegen, weil die da ihre Sensoren eingebaut hatten, diese Sensoren reagieren permanent, dann wird abgeschaltet und alle sagen wieder, jeder Tag, den das Kernkraftwerk abgeschaltet ist, kostet RWE oder E.ON 1 Million Euro oder sowas. Ich weiß nicht genau die Zahl.
Und das ist wieder schlecht für die Bilanz. Und je vielfältiger die Auslegung der Sicherheitssysteme, bis hin zu der Frage, die ja gerade in Japan auch nicht unbekannt war, wie sieht es mit dem Tsunamischutz aus? Wie hoch bauen wir den Wall, wenn wir schon so vermessen sind, ein Atomkraftwerk direkt ans Meer zu bauen und das noch in einem Land, das auf sehr empfindlichen Erdkrusten und Schichten liegt? Ja, man kann natürlich 1, 2, 3 ganz viele und bessere Sicherheitssysteme hinbauen, als sie hingebaut wurden. Ob sie den GAU letztendlich verhindern würden, kann kein Mensch sagen. Nur, es wäre zumindest sicherlich eine bessere Voraussetzung für die Bewältigung der Katastrophe, wenn sie dann mal eingetreten ist. Dagegen spricht aber wieder, jede Sicherheitsaufwendung ist vom Standpunkt des Verhältnisses von Kosten und Überschuss eine Unkost. Und diese ökonomische, damit schließe ich erstmal den Kreis, den ökonomischen und den politischen Kreis, ist auch noch durch das Recht und den politischen Willen in all diesen Ländern abgedeckt. Auch da ein Zitat aus den Zeiten der Durchsetzung, der Etablierung der Kernenergie, die ja auch gleichzeitig die Hochzeit der ersten Anti-AKW-Bewegung in Deutschland, aber auch in Amerika und Frankreich war. Ein Zitat zum Restrisiko vom Bundesverfassungsgericht, das wohl 1979 von einigen Atomkraftgegnern angerufen worden ist. Die sagen quasi stellvertretend für alle politischen Parteien und Amtsträger und Minister und damit auch ein Freibrief für die Unternehmen. Einigkeit besteht in der Bundesrepublik darüber, dass diese Risikovorsorge nicht die Ausschaltung jeglichen Risikos mit absoluter Sicherheit erfordert, da ansonsten die Nutzung der Technik nicht mehr möglich wäre. Das ist eigentlich von deren Seite aus gesagt, wenn man sich auf den Standpunkt der Sicherheit stellen würde, dann ist diese Technik nicht zu benutzen. Da aber der umgekehrte Wille vorliegt, wir wollen diese Technik unbedingt benutzen, ist das Restrisiko nicht nur einzugehen, sondern sogar rechtlich legitimiert. Der Klartext dieses Zitats ist eigentlich sehr eindeutig. Man müsste so viele Vorkehrungen fürs Nützlichmachen dieser Energie und fürs Sichermachen dieser Energie treffen, dass es dann überhaupt nicht mehr nützlich ist in einem ganz anderen Sinne, nämlich dass man damit verdienen kann. Das Restrisiko ist also die Abwägung zwischen zwei völlig unvergleichlichen Gesichtspunkten. Einerseits das durchaus gewusste und einzigartige Risiko dieser Technologie und andererseits die Kosten für die Beherrschbarkeit. Und beides wird ins Verhältnis gesetzt zum angestrebten Gewinn der Konzerne und für den Standortnutzen des Standorts Deutschland oder USA oder Japan. Und mit diesen Leitlinien, mit dieser Definition von inwiefern ist denn die Kernkraft eigentlich nützlich und für wen ist sie nützlich, definieren und entscheiden die Politiker mit der Festlegung von Grenzwerten und von Restrisiko, wie sicher oder genauer wie unsicher das Leben ihrer nationalen Mannschaft, ihrer Bürger sind, die sie als Material einsetzen, als Testmaterial, in dem Fall nicht in einem Krieg, sondern in der zivilen Nutzung der Kernenergie. Ich mache jetzt hier mal einen Einschnitt und hoffe, ich habe euch genug Stoff vorgesetzt, für dass wir da auch darüber diskutieren können.